Das ist genau der Scheiß, den ich meine.
Ja, aber ich musste lachen, Entschuldigung. Ich ab jetzt nur noch...
Darfst einfach keinen Spaß haben, oder?
Bitte, das ist kein Ding.
Herzlich willkommen bei 10-2-4. Heute mit Boom Shakalaka Magnus. Bra! Mit dem prokrastinierenden Fabio.
What up, boy?
Und mir, Johannes, der sich aus seinem eigenen Server ausgeschlossen hat. Willkommen, ihr zwei.
Yeah! Hey.
Es ist.
What up, boy? Was ist das denn?
What up, boy?
Yeah. Es ist eine ganz, ganz strange Vibe im Raum.
Ja.
Das ist zum ersten Mal, dass der Magnus und der Fabio zusammen gleichzeitig
kollaborieren,
unsere Ohren zum Explodieren bringen.
Fettes Feature. Denn man muss dazu sagen, Fabio sitzt mit dem Mikro in der Hand auf der Couch.
Das ist mir leider
warum, Fabio?
Weil mir bei der Abmontage, also erstmal muss man dazu sagen, dass ich nicht mit den nötigen Informationen versorgt wurde im Vorfeld. Und als ich dann hier ankam, hat man mir direkt zugeteilt, dass ein Mikro fehlt. Und dann habe ich mich in meiner Philanthropie, in meiner Grenzenlosen, dazu bereit erklärt, es zu holen, was ich dann noch getan habe in Rekordzeit. Aber als ich es abmontiert habe, ist mir ein schwerwiegender Fehler unterlaufen, was dazu führt, dass wir das Mikrofon nicht richtig assemblen konnten.
Yeah.
Und jetzt, mir ist gerade das deutsche Wort nicht eingefallen und dann
assemblieren.
Du hörst so viel Ami-Rap, jetzt reicht's.
Ja, sorry.
Lass uns über Deutschrap reden.
Ja, das ist, deswegen klingt auch der Fabio so ein bisschen leiser als alle anderen gerade.
Das tue ich überhaupt nicht.
Nee, das ist aber auch gut so, weil es einfach im jede Sekunde kann es passieren, dass es einfach so kack
macht. Nein, wenn ich aufpasse, dann geht das schon. Ich darf halt nur die P und die B-Laute nicht so. Am besten ich unterlasse es, den Buchstaben P oder B zu sagen.
Das Gute ist ja, dass wir, man ist ja so gesegnet von der heutigen Technologie. Nachdem wir das ja Ganze aufgenommen haben, schieben wir das ja in so einen magischen Kasten, der irgendwo im Internet steht und dann kommt es dann wieder gut klingend raus.
Mhm.
Schwierig ist es aber so, wenn das Ganze dann quasi live verbreitet wird in der Welt, weil dann muss es ja in dem Moment gut klingen, wo es rausgeht.
Ja.
Und das ist quasi auch so unsere Mini-Premiere heute. Wir probieren das quasi, wie das ist, wie wenn wir das wäre, wenn das draußen wäre in der Welt.
Das ist ja im Grunde genommen draußen. Also so Leute von vor 50, 60 Jahren würden dich beneiden, wenn du einfach so von deinem Home, von deiner Heimat aus an eine Person den Podcast schicken kannst.
Das ist schon schön eigentlich, ne? Das finde ich auch gut. So, Lil Wayne ist fast gestorben. In Fabio, warum eigentlich?
Weil, wie ich...
Natürlich
Scissor. Wir hatten ja diesen Exkurs bei meiner Premiere, was eigentlich so mit Lil Wayne abgeht und wie der so tickt. Und dann habe ich irgendwie mal fallen lassen, dass der seit seinem 15. Lebensjahr Scissor mag. Was ja einfach mal kodeinhaltiger Hustensaft mit Soda und zerbröselten Bonbons ist.
Weiß ich mal von euch, was Kodein tatsächlich tut?
Der Roman kann da bestimmt was zu sagen. Hey, und da ich mein Mikrofon einfach, dann kann er sich mal...
Oh nein, Roman, bist du bereit, was zu sagen, was Kodein ist?
Kannst du das? Ich kann nicht sagen, was Kodein ist. Ich
weiß, das klingt, hört aber keiner, wenn das jetzt ohne Mikrofon ist. Sag's mal ins Mikrofon bitte rein. Was macht denn Kodein?
Kodein wirkt im Grunde genommen wie Heroin. Es macht dich einfach nur super gechillt. Und du bist glücklich mit der Welt und dir selbst.
Und das spricht ja eigentlich für Lil Wayne, also wenn er so aktiv dahinterher ist, zufrieden mit der Welt und glücklich zu sein. Aber das hat natürlich auch seine Downsides.
Mhm.
Man befürchtet es fast.
Mhm.
Und jetzt gab es irgendwie schon den letzten, es gab irgendwie schon mal einen Vorfall vor ein paar Monaten, wo er irgendwie in seinem Privatjet saß und da einen kleinen Schlaganfall hatte und dann wurde er halt ins Hospital gerusht. Und sie haben so gesagt, nee, nee, alles
cool. Das stimmt, habe ich auch gelesen, dass es so, dass es wirklich so zusammenklappt und dann so spastische
Anfälle bekommt. Moment. Ja. Es war kein Schlaganfall.
Nee, es war kein Schlaganfall.
Okay. Es war kein Schlaganfall.
Es war nur ein, also ein epileptischer oder irgendein...
Also ja, gut.
Es einfach war ein Anfall. Er hat einen Anfall gehabt, ja.
Er hat sich nur wild zuckend und wahrscheinlich sabbernd auf dem Boden rumgerollt. Ja. Also nicht so schlimm wie ein Schlaganfall eigentlich. Hm. Sie haben ihm dann gesagt, sie müssen jetzt ihre Schlaganfallmedizin nehmen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und 4 Liter Wasser trinken. Da hat er keinen Bock drauf und die Quittung hat er quasi vor 2 Wochen bekommen.
Ich glaube, vor 2 Wochen war es, ja.
Und dann hieß es irgendwie von Seiten TMZ, das ist so eine Boulevard-Seite aus den USA, die sich auch speziell auf Musiker und Filmstars und sowas spezialisiert, haben dann gesagt, er hätte jetzt irgendwie 2, 3 Schlaganfälle hintereinander erlitten, also in kürzester Zeit. Und sein Leben hinge am seidenen Faden.
Er liegt im Koma, ne? Im künstlichen Koma
sogar, ne? Im künstlichen Koma und hätte schon die letzte Ölung bekommen.
Und ja. Und seine ganzen Rapper-Freunde sind gekommen, um sich bei ihm zu verabschieden und so. Wie heißt diese ätzende Künstlerin, Nicki?
Nicki Minaj.
Ja, die ist gekommen und so.
No fucking
way. Er hat ja den Schlaganfall auch bei einem Videodreh von ihr, also den er mit ihr zusammen gemacht hat, bekommen.
Aber ihre Videos
haben auch... Vielleicht lag es dann auch an Nicki Minaj, das kann sein. Scissor ist eigentlich... Super safe. Also,
was kann da nur
schief
gehen? Mountain Dew, Codein und so.
Kannst du auch Sprite nehmen?
Also dann.
Ich stelle mir das so als grünes, etwas dickflüssigeres Getränk vor.
Kann man auch Limonade nehmen?
Scissor. Bei den Simpsons oder was?
Ja, genau. Okay. Gab es ja nicht mal so ein Getränk, was so ähnlich heißt?
Slurp. The Flaming Moe.
Slurp.
Nee, der Flaming Moe
ist eine super geile
Folge. Aber der Flaming Moe war lila.
Ja, ist es oder nicht lila? So blau wahrscheinlich.
Ich glaube, ne? Das kommt drauf an, was du.
Ich stelle mir das so blau vor, so blau leuchtend eigentlich.
Ich stelle mir grün vor. Nee, es gab bei Futurama.
Ja, yeah, da gab es Slurp.
Stimmt,
ja,
genau.
Slurp.
Slurm.
Das ist immer.
Und ja, dann hat er aber getwittert, dass es ihm gut geht und es keinen Anlass zur Sorge gäbe. Allerdings haben dann andere Stimmen wieder behauptet, dass er diesen Twitter-Post nicht selbst hätte verfassen können, weil er zu der Zeit ja noch im künstlichen Koma lag. Und wie das weitergegangen ist, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich denke, er lebt noch.
Okay.
Ich denke, man hätte mitbekommen, wenn er dann wirklich draufgegangen wäre. Aber ich prophezeie auch mal, dass es bei seinem jetzigen Lebensstil nicht mehr lange dauert.
Der ist ja schon dabei, seit er 11 ist, ne?
In dem Lebensstil. 14, 15 oder so, ja.
Jünger, glaube ich. Ja,
du weißt. Er hat ja auf jeden Fall sein Lebensziel erreicht. Er hat der Menschheit das Wichtigste gegeben, was es noch bevor er stirbt quasi.
Ihn selbst.
Nee, besser, ein Feature mit Limp Bizkit auf der neuen Platte.
Ohne Scheiß.
Es gibt einen neuen Track, der neue Track von der neuen Platte. Die erste Single von der neuen Platte ist geleakt quasi oder wurde geleakt oder ist veröffentlicht worden, ich weiß nicht genau. Und das ist Limp Bizkit featuring Lil Wayne.
Okay.
Und das ist ganz nicht gut eigentlich.
Warum ist es nicht gut? Ich meine, sie haben auch Method Man auf Dings gehabt.
And Together Now.
Ja, genau. And Together ist ein super
Track. Aber es ist nicht And Together Now. Also es ist ein Rock-Track halt. Nicht, ne?
Aber im Grunde genommen richten die sich natürlich auch nach dem, was gerade ein bisschen populär ist.
Ja, ich meine,
wenn du dir mal die Verkaufszahlen von Korn von den letzten paar Alben angesehen hast, die sich sogar Skrillex eingeladen haben, um ihre Verkaufszahlen ein bisschen zu pushen.
Ja.
Da finde ich Limp Bizkit schon ein bisschen cooler, wenn sie einfach Lil Wayne sich dazu holen, aber ihrem Style treu bleiben und jetzt nicht Dubstep oder Gabba oder was auch immer.
Soweit ich ja informiert bin, sind die ja auch eigentlich überhaupt nicht erfolgreich mehr, Limp Bizkit. Also auch so die letzte Platte ist auch so, auch vor allem in Amerika sind sie eigentlich auch nicht mehr relevant.
Das Cobra-Ding, oder?
Ja, Golden Cobra.
Genau.
Und ich kenne ja Leute, die sind immer noch Fans und wir hatten ja auch Timo zu Gast, der war ja,
davon geschwärmt.
Ja, total. Es ist nicht so mein Ding, aber ich glaube, dass es so ein bisschen, es ist halt noch, die alten Sachen sind halt in meinem Kopf cool, weil das halt, das ist so das typische Ding, so das habe ich halt vor 10 Jahren gehört und das ist geil. Und jetzt ist es so, das zündet irgendwie nicht mehr so wirklich, dieser ganze Limp Bizkit-Gag. Nee, das neue Zeug nicht mehr so. Also ich weiß auch nicht, warum.
Aber die alten höre ich mir immer.
Die alten immer noch, klar. Ja, aber die alten höre ich halt, weil ich halt die alten Sachen damals geil fand.
Waren auch Hits, oder? Ich meine, die waren ein bisschen eingängiger damals als heute.
Ja, wobei Golden.
Ja, okay, aber das ist ja auch die Single von dem Album.
Ja, stimmt. Habt ihr euch schon mal gefragt, bei einem Penis.
Ja.
Ne? Habt ihr ja schon mal gesehen. Ja?
Von Lil Wayne im Koma zum,
zum Penis. Ja. Passt ja. Also so bei so einem Phallus, das ist ja so phallusmäßig. Und dann ist ja oben die Eichel oben drauf. Und die ist ja so, die hat ja so eine Kante. Die ist ja so, ja, so mir fehlt
das Wort. Ramp.
Ja, so ein bisschen so eine Bucht ist da so, oder? So ein spatenähnliches Dings. Und das hat einen Sinn.
What? Ein Kragen.
Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das so ist?
Damit er nicht so einfach wieder rausploppt. Das ist wie so ein Widerhaken.
Das ist gar nicht doof. Das ist bei Katzen übrigens so. Bei Katzen ist es so, dass die an ihrem Penis einen Widerhaken dran haben. Und deswegen schreien auch die weiblichen Katzen so, weil die haben da keinen Spaß dran. Also man geht davon aus, dass sie keinen Spaß haben. Man weiß ja nicht, ob sie Spaß haben oder nicht.
Vielleicht haben sie auch extremen Spaß einfach.
Also bei Primaten ist es wohl deswegen so geformt, weil wenn mehrere Primaten gleichzeitig oder nacheinander Sex mit einer Primatin haben... Ja?
Es gibt Gangbang im Tierreich?
Naja, ja klar. Also Gangbang wahrscheinlich sowieso, aber auch so eine ist so, die hat gerade Lust, ja, und signalisiert es so ihre Truppe von Männern. Und dann versuchen natürlich auch alle mehrmals, um mal da ranzukommen. Und das klappt auch. Und diese Kante ist wohl dafür da gedacht, quasi das Sperma des Vorgängers wieder rauszuschaben und sein eigenes quasi reinzubringen.
Da hat sich die Natur ja wirklich was einfallen.
Das ist krass, wieder, ne? Oder? Ja. Also wenn das kein Jesusbeweis ist, weiß ich auch nicht.
Das ist Pantheismus, also Gott ist in der Natur.
Ja, quasi. Ja. Pantheismus heißt das?
Ja.
Wenn man quasi Gott in der Natur findet.
Richtig.
Was studierst du nochmal?
Deutsch und Englisch.
Ja.
Aber so ein Kram weiß er auch.
Das ist mir auch schon mal begegnet, dieses Wort.
Du weißt ja auch, was
Pantheismus.
Prokrastinierend heißt. Ich habe mir das übrigens so aufgeschrieben. Pro, Leerzeichen, ja. Krasti, Leerzeichen, nierend. Dann ging's. Pro, Krasti, nierend.
Wenn du schön alle Silben auseinander nimmst.
Ja, dann kann ich auch lesen. Wenn ich meinen Finger dazu halt und so mit dem Finger mitgehe, dann geht's noch einfacher. Pro, Krasti, nierend.
Du kannst ja einfach das Subjekt bilden, also Prokrastination.
Ja, das ist jetzt alles viel einfacher. Prokrastination?
Ja. Siehst du, das ging doch ganz leicht über die Lippen.
Ging gut, ne? Ich habe ja auch den ganzen Tag geübt. Ich bin nach Hause gelaufen und habe dann tatsächlich so mein iPod ausgemacht. Weil ich laufe so eine Strecke, wo auch mich nicht wirklich Leute sind. Mhm. Dann habe ich so vor mich die ganze Zeit so prokrastinierend. Oh, ja.
Echt? Ich dachte, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das so lange anhabt.
Doch, tatsächlich ist es auf jeden Fall. Es ist ja so meine Schwäche. Ich kann solche Sachen nicht aussprechen.
Aber das ist halt das Perfekte. Das ist ja, bezeichnet ja im Grunde genommen nichts anderes als ein Aufschub von Arbeit, die eigentlich gemacht werden müsste. Also, dass das Lernen ist oder irgendwas anderes, was du dir zum Ziel setzt.
Prokrastination,
ja.
Ich habe im Dictionary stand für die Übersetzung für Procrastinating. Ja. War quasi zögernd.
Ja. Passt also im weiteren Sinne, ja, genau, ja. Auf jeden Fall.
So haben wir das auch geklärt.
Ja.
Was aber prokrastinierend ist.
Richtig, aber jetzt jedes Mal, wenn ich das Wort sage, weißt du sofort, was gemeint ist. Wenn ich sage, ich prokrastiniere, dann weißt du, okay, er ist wieder faul und lernt nicht.
Er ist wieder faul und lernt nicht und tut so, als wäre er dabei intellektuell.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich verweigere mich quasi dem Bildungssystem, weil das meinen Vorstellungen von wahrer intellektueller Freiheit nicht im geringsten entspricht. Bitch.
Bitch. Wo wir gerade bei Bitch sind. Dann. Das ist auch tatsächlich mein letztes Mini-Thema eigentlich. Kendrick Lamar mögen wir alle, ne?
Ja, ja.
Habe ich auch ein T-Shirt an, habe ich schon gesehen eigentlich.
Ja, ach, das ist wirklich, da ist aber Dre mit drin.
Irgendwie. Ja, da steht Kendrick L.A., also La.
Mhm. Ah.
Und da steht D-R-E. Und das D-R-E steht in Orange drauf. Orange ist ja ein Orange, ach, ist nicht meine Farbe eigentlich. Aber
das T-Shirt ist mir aufgefallen, aber ich habe es echt nicht zusammen.
Sieht schon ein bisschen Ghetto aus eigentlich auch, ne? Fehlen nur so die Nike Air Max. Ja, und der hat jetzt, es gibt jetzt einen Bitch Don't Kill My Vibe Remix. Mit Jay-Z, habt ihr ihn gehört?
Es gibt auch ein Reaction-Video von Kendrick Lamar, wie er das erste Mal diesen Song mit dem Dings drauf hört, weil er nicht wusste selbst, wer drauf featured.
Ach, tatsächlich. Das war so ein Ritterschlag von Jay-Z quasi, genau. So ein geheimer.
Richtig.
Gruselig. Ich habe irgendwie neulich gehört, dass Macklemore hat das, glaube ich, gesagt, Kendrick Lamar ist quasi so gerade der heiße Scheiß und der ist so verdammt gut, dass es einem eigentlich schon wieder auf die Eier geht. Also ja. Das Album ist so gut, dass es einem wirklich nervt, eigentlich, wie gut es ist. So.
Ja, und also wenn man zumindest selbst Hip-Hop macht.
Ja.
Aber
ja.
Ganz ehrlich, es ist halt so ein Album hat es mal wieder gebraucht. Irgendwie.
Auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall in mir so wieder die Hoffnung gewebt und dann fange ich wieder an, irgendwelchen Scheiß zu hören, was diese ganzen neuen aufstrebenden South by Southwest Rapper so rappen.
Hast du dir denn das A$AP Rocky Album
das habe ich mir gegeben und es zündet nicht bei mir. Magnus ist Fan, ne?
Ich find's geil, ja.
Ich find's auch geil.
Aber ich verstehe halt, aber ich verstehe auch, warum manche Leute ihn nicht
feiern kann.
Ja, weil er wirklich, er hat nicht wirklich was Besonderes, meiner Meinung nach.
Sein Flow ist fantastisch, finde ich zumindest.
Du hast also mehr Vergleich als ich natürlich.
Seine Technik ist halt super krass. Die Texte leiden darunter ein bisschen, Das ist halt ein Problem, das Lamar nicht so wirklich hat.
Mhm.
Aber die Beats sind halt auch
die Beats krass sind dazu. Super fett.
Das ist halt im Grunde genommen, ist es so, Kollega und Farid bangen super krass.
Vorsicht mit dem Vergleich.
Ich habe keine Ahnung, wie Kollega klingt, aber ich kann mir das nur schrecklich vorstellen, eigentlich.
Also nicht von der Stimme her oder so, aber du hast einfach so dieses Gangster-Rap-Album, aber es hat auch Hintergrund, weil er eben nicht so unbehaftet ist. Oder vielleicht hat uns auch nur seine Plattenfirma glaubhaft versichern können, dass er wirklich ein G ist. Und dazu fette Produktion, was so ein bisschen dieses Deutschrap-Ding auch eigentlich ist momentan. Mhm. Also, dass dir irgendwie jeder Gangster-Rapper macht, krass.
Mhm.
Und die Beats sind Banger, alle Banger.
Banger.
Alle Banger.
Du bist auch so, magst du auch dieses Babo-Zeug?
Ich hab
Babo, Schabo,
Babos wissen, wer der Babo ist.
Wie heißt der Typ?
Haftbefehl.
Haftbefehl, genau.
Da habe ich das erste Album gehört. Die Produktion gefallen mir halt gut. Also ich mag diese krassen Hip-Hop-Beats, weil im Grunde genommen Hip-Hop in sich ist ja auch eher simpel.
Hm.
Und wenn das dann so runtergebrochen wird auf einen dicken Bass, eine dicke Kick, eine Snare, dann bin ich glücklich.
Ja.
Ja,
das Witzige war, ich hab zum ersten Mal ernsthaft über ihn gelesen, in der Taz, was mich natürlich dann wieder so ein bisschen stutzig gemacht hat, wo dann auch der natürlich die Taz das auch wieder so ein bisschen politisch irgendwie angeht und der ist ja auch so ein bisschen, er ist selber kein Araber, ne? Oder?
Doch.
Ist er
ich
Araber?
Weiß es nicht. Ich will auch
also er hängt auf jeden Fall so mit dieser Scene ab und es wird ja auch alles so ein bisschen, dieser Slang, diese Slangsprache ist ja auch so ein Halbarabisch
Genau,
ne? Ja. Dann ging es auch so um die ganze, es geht ja auch, das ist alles so Palästina, hey, und Israel blöd
ja,
und so.
Ja, es gibt ja auch auf dem ersten Album einen Track, der Free Palästina
heißt. Ja, ja. Und dann haben die das auch so aufgezogen, dass das Haftbefehl quasi eigentlich, und das hat mich dann wieder an Kendrick Lamar erinnert, eigentlich Geschichten erzählt. Also er ist nicht jemand, der sich hinstellt so aller, was weiß ich, Azad oder Massiv oder so, irgendwie, ich bin der krasseste Gangster.
Vielleicht hat es dir nicht mit den Massiv-Fans.
Gibt's die?
Ja.
Also dass er quasi nicht so, ich bin der krasseste. Also das macht er natürlich auch. Das
macht er aber, schon krass.
Aber eher so, also dass diese Figur Haftbefehl wirklich eher eine Figur ist. Also das ist eher so eine Art Held ist in der Welt, die er so durchsteckt. Die haben das halt so sehr intellektuell ausgedrückt. Und das habe ich dann wieder stutzig gemacht. Ich so, okay, das musst du ja vielleicht doch mal anhören. Habe ich mir dieses Chabu-Babu-Ding angehört und dachte mir so, nee, ist es nicht.
Nee, ist es auch nicht.
Sehr überbewertet Taz, wahrscheinlich.
Ja. Ja.
Das war halt mal, da war irgendwie krasser Hype um ihn.
Ja.
Also auch so vor dem ersten Album.
Ja.
Vor dem zweiten jetzt auch so ein bisschen. Aber es geht auch langsam wieder in der Versenkung. Und das Ding ist halt, wenn irgend so ein Hype ist, also ein Taz-Redakteur hätte wahrscheinlich auch versucht, aus Crow oder aus Art Future noch den letzten intellektuellen Krümel rauszuholen, irgendwie, um irgendeine Story zu haben, die halt nicht total hanebüchen ist. Weil wenn du jetzt einfach sagst, ja, wir haben jetzt den 20.000. Gangster-Rapper, der sagt, wie krass er ist und wie viele Mütter er fickt, dann zieht das natürlich nicht so, wie wenn du sagst, hier, das ist das Sprachrohr einer Generation und Haftbefehls pietätvolle Schilderungen des Ghetto-Lebens in Deutschland sind unerreicht.
Es ist aber, einfach also ich mag das ja schon, dass, also ich, es muss ihnen ja nicht immer gelingen, aber ich mag es schon, wenn die, wenn so Leute aus einem ganz anderen Umfeld und eine ganz andere Sozialisierung quasi oder eine ganz andere Schicht oder eine ganz andere Gruppe der Gesellschaft sich dann solche Bewegungen angucken, irgendwie offen und das dann so von ihrer Sicht aus bewerten. Das kann dann schon mal irgendwie interessant sein, finde ich so.
Mhm.
Und dann ich mache das ja halt auch
immer
oft.
Ich habe immer die Vermutung dann, dass es einfach nur Aufspringen auf den Zug ist, um größere Verkaufszahlen zu erreichen.
Weil
so ein Artikel zieht halt einfach. Oder größere Klickzahlen. Ich weiß jetzt nicht, wo du es genau gelesen hast.
Ja, es war online logischerweise.
Ja, okay.
Ja, ja, ja.
Aber in der Printausgabe würde sowas auch funktionieren, klar. Der Spiegel hat auch ein Interview mit Kollega geführt.
Ja.
Und Kollega ist ja, und das sagt er auch selbst, und Farid Bang, und deswegen mag ich das Projekt auch, ist ja eine Kunstfigur eigentlich.
Ja.
Also die sind ja lange nicht mehr irgendwie im Gangstermilieu oder so unterwegs. Die machen jetzt einfach nur Unterhaltung. Und so sehe ich es auch. Es ist im Grunde genommen wie Mundstuhl mit krassen Beats.
Geiler Vergleich.
Und, und guten Wortspielen. Und der Flow ist auch gut, weil die das halt jetzt auch beide 10 Jahre machen.
Ja, ja. Weil sie auch ein bisschen was können mittlerweile, ne?
Ja, genau.
Mhm. So, und ihr so? Was gibt's bei euch so Neues? Nix, oder was?
Nee, das war's für heute bei
2-2-4. Sido war bei Stefan Raab, habt ihr das gesehen?
Das habe ich irgendwie so und hat Rande gewonnen. Ich habe auch nur, ich habe nur die Headline gelesen.
Ja, hat auch keiner gesehen, glaube ich. Ne?
Vor allem, ich dachte, er hat 300.000 Euro gewonnen. Normalerweise ist es ja so, wenn du 300.000 Euro gewinnst bei irgendeiner Game Show, Charity.
Ja.
Aber Sido hat wirklich anscheinend jetzt 300.000 Euro dafür eingesackt, dass seine Fanbase aus dem Internet sich mobilisiert hat und da angerufen
hat. Auf jeden Fall. Und er hat ja auch eine Hochzeit vor sich und wird Vater.
Ja.
Und ich fürchte ja stark, dass er auf so einem Steuerspartrip ist. Weil er hat noch wirklich an Weihnachten hat er geheiratet. So super schnell.
Okay.
Diese Charlotte Engelhardt, diese
ProSieben oder so. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, der sei immer noch mit dieser Doreen zusammen.
Nee, aber das ist alles schon so ein bisschen dubios. Und warum macht man als so ein Gutverdienender, Entertainer, warum heiratet man so ganz kurz vor...
Damit die scheiß Boulevardpresse aus Deutschland, die einfach ekelhafte Hurensöhne sind, dich nicht belagern. Also ich würde das genauso machen.
Ja, aber du sparst schon einiges an Steuern.
Ja, klar.
Ich glaube, er ist auch nicht, war nicht verheiratet, logischerweise.
Nee.
Das heißt, er hatte Steuerklasse 1 und ist jetzt einfach mal in die Steuerklasse 3 gerutscht. Haben,
weil er hat noch ein Kind.
Ja, diese Steuerklassen hat er nicht, weil das sind Steuerklassen für Angestellte. Das ist der Sido ist ja selbstständig, der ist
angestellt hier auf den Straßen und so.
Nee, es war irgendwie, ich habe es auch nur gelesen darüber, muss ich ehrlich sagen, aber wenn wir schon bei Deutschrap waren, dachte ich, irgendwie, es passt.
Da gießt Roman sich sofort noch ein Glas Wein ein, weil so viel Wort wird.
Das ging halt eher, also die Artikel, die ich gelesen habe, haben natürlich eher nicht Sido kritisiert, sondern eher so dieses Sendeformat bloßgestellt, in irgendeiner Weise bloßgestellt, in Anführungszeichen so.
Was ist das denn für ein Sendeformat? Kommen da einfach 10 Promis an?
Heißt absolute Mehrheit. Leute. Und was sie da machen ist, also das ist so ein Format vom Raab, wo er quasi, sagen wir mal, Meinungsvertreter einlädt aus verschiedenen Lager und mit denen quasi immer 3 Themen diskutiert.
Mhm.
Und nach jedem Thema, glaube ich, oder am Ende der Sendung, weiß ich nicht genau, wird quasi via Telefonvoting abgestimmt, wer denn quasi Recht hat, also dessen Meinung man quasi unterstützen will.
Ja.
Und wer die absolute Mehrheit hat, also wer als mehr als 50% hat, gewinnt quasi diese 300.000 Euro.
Und dann macht das Rennen so ein Assi. Ich meine, ich weiß nicht, hast du mal irgendwie ein Interview oder so? Der ist ja nur am Kiffen die ganze Zeit.
Das ist ja genau das, was da passiert ist. Die haben ja auch, also was ich so gelesen habe, waren, dass die Themen waren... Legalisierung von Cannabis, was natürlich auch schon so, naja gut, wählen ab 16, oder ab, also Wahlalter.
Oh ja, da quasi. Wird Sido wahrscheinlich viel beizutragen haben.
Und das dritte war...
Leistungsvergütung bei Vielarbeitern, oder wie sagt man?
Irgendwie...
Irgend sowas war es, Vielverdiener...
Ja, irgendwie so Vielverdiener, so ein Kram, genau, ja. Und... lustig war, dass sie wohl die Meinungen, also die Statements von den unterschiedlichen, da war halt so ein Hansel von der CDU, ein Hansel von der SPD, ein Hansel von der FDP dabei.
Bürgermeister von Neukölln.
Heinz Burkowski war dabei. Sonst halt nur so Zweit- und Drittbänkler, zweite, dritte Reihe Leute, weißt du, so Hinterbänkler, weil die wirklichen Spitzenpolitiker gehen da ja nicht hin, das haben die ja keinen Bock drauf. Ja. So.
Hat Stefan Raab das Ganze nicht sogar gehostet? Ich habe irgendwie so ein Bild von ihm und dem Raab gesehen.
Ja, der ist der Moderator, okay, ja. Genau. Und hat dann quasi... zum ersten Mal gewonnen, weil es bis jetzt noch keiner geschafft hat, über 50% zu kommen. Aber die Meinungen, also die Statements von den einzelnen Leuten waren gar nicht so weit auseinander.
Ja.
Also die meisten waren so, ja, irgendwie Gras legalisieren, also so Gras verbieten ist eigentlich ein bisschen blöd. So. Und ja, die Kinder und so, aber eigentlich ein bisschen blöd. Und irgendwie früher wählen gehen ist eigentlich auch okay. Also es waren eigentlich alle relativ ähnlich.
Ja.
Sido hat jetzt sich nicht rausgestellt als irgendwie super eloquenter Taktiker oder so.
Tatsache,
ja. Und hat aber halt gewonnen. Und er hat halt gewonnen, klar, weil er halt eine Fanbase hat. Ja. So, ne? Und das wurde halt auch so ein bisschen, das ganze Format so ein bisschen zerrissen. Und das Interessante daran ist ja...
Was auf dem Konzept ist, ey. Das ist, als würdest du es in den USA machen, dann so hier sind 3 Investmentbanker von der Wall Street.
Die Plotline ist ja.
Wem,
die Plotline ist ja die absolute Mehrheit. Meinung muss sich wieder lohnen.
Das könnte auch so ein Bild-Slogan sein.
Es ist eigentlich auch Bild-Slogan-Niveau auf jeden Fall.
Ja.
Das Interessante ist ja, dass ja Stefan Raab einer von den Moderatoren ist bei dem Kanzlerduell jetzt im Sommer. Also ach, das wirklich? Kanzlerduell im in Öffentlich-Rechtlichen,
ja. Finde ich auch so eine politische Serie, die totaler Humbug sein soll?
Absolute Mehrheit.
Ach, das ist die?
Ja, das ist die.
Okay.
Das ist jetzt die dritte Folge gewesen, glaube ich.
Ah, okay.
Und er wird halt ganz krass beobachtet, wie er halt so als Moderator einfach auch mit Politiker und politischen Themen umgehen kann. So.
Wie ist er denn? Weil er ist ja eigentlich kein Dummer und er ist ja auch nicht uneloquent, also wenn er will zumindest.
Mhm.
Also TV Total jetzt mal außer Acht gelassen.
Ja.
Aber der ist ja nicht der TV Total Raab. Das ist ja genauso nur eine Figur, wie sie uns auch Harald Schmidt immer verkaufen wollte. Dieser super rechtskonservative Typ, der dann super lustig für eine Stunde ist. Und dann hörst du aber immer, privat ist er immer ein krasses Arschloch.
Nee, es ist, er war wohl am Anfang relativ, nervös und zögernd und hat, sobald Leute so ein bisschen mehr über ihre Redezeit war, ist er ihn sofort über den Mund gefahren und so. Er hat jetzt nicht diese Diskussion aufkommen lassen. Es muss wohl besser gewesen sein. Aber wie gesagt, wir reden jetzt hier von Dingern, die wir alle nicht gesehen haben. Also ich kann das nicht beurteilen. Und es ist halt irgendwie, Stefan Raab halt. Also der ich kann den nicht leiden. Ich weiß nicht, ich mag den nicht.
Der ist halt, der repräsentiert halt alles, was irgendwie böse ist an der Medienlandschaft Deutschland.
Naja, also der hat schon einiges geschafft. Und ich finde, der hat es auch krass verdient. Ich meine, wenn du mal die Anfänge siehst, und ich meine, bei Viva als ein Quatsch-Moderator, ja, also total, ein bisschen Billo auch, aber auf jeden Fall immer unterhaltsam. Und die Anfänge von TV Total
waren super lustig.
Die waren so lustig. Ich weiß nicht, ich habe Tränen gelacht.
Aber lag das auch daran, dass wir vielleicht 16 waren oder so?
Das habe ich mir dann auch gefragt. Aber ich meine, die Simpsons findest du heute auch nicht mehr so gut wie damals. Woran liegt es? Weil sie damals besser waren oder weil du damals jünger warst?
Ich finde die Simpsons ehrlich gesagt besser, als ich sie damals fand, einfach weil ich den ganzen Kram mittlerweile verstehe.
Mhm. Echt?
Also so in den alten Staffeln zumindest, die ganzen Anspielungen und so?
Ja, also ich weiß nicht, es ist schon eine kleine Zielgruppe. Ich finde schon, dass so über die Jahre hinweg er immer gelangweilter geworden ist bei seiner Show. Also so ein bisschen einfach.
Aber sie haben es ja auch ausgewalzt. Also es hat ja angefangen als wöchentliche Serie, Sendung.
Mhm.
Und dann sind sie irgendwann auf den Trichter gekommen, hey, das läuft ja hervorragend, das können wir auch gleich viermal in der Woche auswalzen.
Ja, richtig. Ja.
Und dann sind die 10.000 Studenten, die er angestellt hat, um jeden Tag Fernsehen zu gucken, natürlich auch überfordert.
Ja.
Weil so viel passiert jetzt auch nicht innerhalb von einem Tag auf den nächsten.
Ja, ja. Naja, Stefan Raab und TV Total haben wir darüber auch ähnlich mal geredet.
Ist es schon soweit.
Gott sei Dank.
Gott sei Jesus sei Dank.
Jetzt haben wir Lil Wayne abgehakt.
Was war noch auf
Stefan
der Liste?
Raab.
Auf der Liste? Also
oder
auf
was
ist Liste?
Auf der, was passierte denn so die letzten Wochen?
Ach so, ganz kurz zu dem, was du gesagt hast. Natürlich sein Erfolg und er hat sich auch hochgearbeitet. Ist klar. Kann man auch respektieren. Aber das eine steht ja nicht im Kontrast zum anderen. Also der Diekmann hat zum Beispiel auch sein Leben lang sich hochgearbeitet.
Ja.
Hat Volontariate überall auf der Welt gemacht und bla bla bla. Und er ist halt trotzdem der Chef der Bild-Zeitung. Also der, wie krass die Leute arbeiten, steht halt in keinem Verhältnis zu dem, was sie jetzt anrichten, mit dem, was sie machen. Und ich will die jetzt nicht auf eine Stufe stellen, der Diekmann ist schon eine ganz andere Liga. Aber ja, es läuft schon, meinst du nicht?
Ich weiß gar nicht, also klar, ist eine andere Liga irgendwie, aber ich weiß gar nicht, ob er so.
Aber ich denke, die sind halt
vom Einfluss her und so, vom Einfluss her würde ich gar nicht sagen. Also deswegen ist es ja auch so interessant, dass er quasi auch als Person jetzt das Kanzlerduell macht. Ja? Also natürlich ist es irgendwie auch, natürlich ist es klar durchschaubar, dass es der verzweifelte Versuch ist, irgendwie ein jüngeres Publikum anzusprechen und so einen ganzen Käse irgendwie. Und er ist ja auch nicht der einzige Moderator beim Kanzlerduell, da gibt es ja dann immer mehrere Moderatoren.
Was wäre das nochmal?
Das sind dann, der Rest sind dann diese Standard gesichtslosen ARD, ZDF Journalisten so, die
ja alle. Anne Will und Frank Plasberg und
so. So ungefähr wahrscheinlich. Okay. Nee, die ist es wahrscheinlich nicht, aber es
Klaus
ist,
Kleber.
Klaus Kleber.
Oder das ZDF. Wobei,
ich habe einen Film gesehen.
Krass, erzähl das von dem Film, den du gesehen hast.
Eine Dokumentation. Das Wort habe ich mir auch aufgeschrieben. wir haben darüber schon öfter geredet, namens Sound City. Und der Plot dieser Dokumentation oder um was es in dieser Dokumentation geht, ist, es geht um ein Studio mit dem Namen Sound City in Los Angeles. Und dieses Studio hat durch Zufall relativ viele sehr erfolgreiche Alben und Künstler produziert. Hat sich vor allem dadurch rauskristallisiert oder rausgestellt, dass sie ein Soundboard haben, also so ein Recording-Tisch, der wohl der heiße Scheiß bezogen auf analoge Aufnahme ist.
Ja.
So, also das war so damals irgendwie von diesem Ding, dieses Neve-Board heißt es, glaube ich. Davon gibt es bloß 4 Stück und dieser Typ hat die irgendwie alle selbst zusammengebastelt und das war so der High-Quality-Scheiß. Und,
haben Sie auch einen Preis genannt
in der Dokumentation? Ja, $74.000 im Jahre 1970.
Okay.
Also da geht schon was.
Ja.
Natürlich ist dieses Studio jetzt ist pleite gegangen oder musste zumachen. Mhm. Und der allseits geliebte Dave Grohl, seinerseits bekannt als der Schlagzeuger von Nirvana und der
Sänger von Freiwild.
Sänger von Foo Fighters und so der Übercharismat der, ich sag jetzt mal, der Rockszene, würde ich mal so behaupten, schon. Irgendwie.
Der seinen Grammy als Türstopper benutzt.
Ja. und der hat quasi dieses davon gehört und wollte dieses Board halt retten.
Ja.
Und hat es dann auch getan, hat es quasi bei sich aufgebaut.
Natürlich.
Und die Doku geht quasi so um dieses ganze. Um die Geschichte dieses Studios und dieses Boards und wer da alles aufgenommen hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann quasi niederging. Ach ja, noch interessant ist, daher kennt Dave Grohl das Album, das Board und das Studio, weil sie dort Nevermind aufgenommen haben.
Oh.
Das ist ja der Witz. Also der Witz war der, dass das quasi, die Story ist so, das ist durch Zufall quasi beliebt geworden, dieses Studio, weil da Fleetwood Mac ihr bestes und beliebtes Album aufgenommen haben.
Mhm.
Und da waren da, seitdem waren da irgendwie alle, also alle ist auch immer so ein bisschen relativ, aber so was so in den 70er, 80er Jahren beliebt war, irgendwie Tom Petty und wie heißt der, Jesse's Girl, Rick Springfield und so die Jungs waren da dort und dann war das wieder ein bisschen am Abkacken und dann war quasi diese kleine Underground-Band, die auf einmal so ein paar tausend Euro hatte und da hingehen sollte und ein Album aufnehmen sollte, Nirvana, und haben das dann gemacht, haben quasi die 90er Jahre und die Welt verändert und wollten dann alle wieder dahin. Also danach haben dann irgendwie die Smashing Pumpkins und Metallica und Slipknot und mir fällt gar nicht mehr. Also so alles, was irgendwie so danach irgendwie noch erfolgreich war, ist dann auch mal dahin gegangen. Rage Against the Machine haben ihre erste Platte da aufgenommen.
Oh.
Slipknot haben ihre erstes Major Release da aufgenommen.
Also langsam freue ich mich auch an.
Also das ist wirklich, speziell und es ist echt cool. Und die Doku ist super schön.
Mhm.
Ja, also sie zeigt dir in der ersten Hälfte, worauf ich ja persönlich so ein bisschen stehe, so ein bisschen diesen ganzen Nostalgie, Aufnahme, Recording, alte Rockstars-Porn. So einfach so, auch so Typen, so Fleetwood Mac und Tom Petty, das sind so Sachen, mit denen kann ich nichts, konnte ich nie was anfangen. Die habe ich nicht auf dem Schirm. Aber wenn du das so siehst, wie diese alten Hippies da stehen und irgendwie Drogen nehmen und Sachen aufnehmen, das hat einfach so einen Charme, dass du sofort sagst, cool. Ja? Und ich habe dann auch so ein bisschen angefangen, den Kram auch zu hören und so. Das meiste davon ist nicht hängen geblieben, weil es einfach nur in diesem Film super gut kommt. Und das ist echt super angenehm. Und am Schluss, die zweite Hälfte dieses Doku ist dann quasi, wenn er dieses Board dann bei sich aufgebaut hat, lädt er quasi alle Musiker ein, die er so finden kann.
Okay.
Aus dieser Zeit und auch von modern. Mhm. Und lässt die quasi nochmal Songs aufnehmen.
Okay.
Die sie dann quasi jammen. Dann hast du halt so lauter Supergroups. Dann hast du halt quasi Foo Fighters mit hier Rick Springfield und mit Paul McCartney und so Kram und mit hier die Stevie Nicks, die Sängerin von Fleetwood Mac.
Ja.
Und die nehmen dann halt dann quasi Jam da und nehmen dann da Songs auf.
Ist daraus ein Album entstanden?
Ja, das ist der Soundtrack. Und das ist auch so, die Tracks sind in der Doku super cool. Es macht mega Spaß. Ich habe mir die Platte angehört, gibt's bei Spotify. Zieht dann schon nicht mehr so.
Ja.
Das sind halt irgendwie alte Männer, die Musik machen. Und,
das kommt halt immer drauf an. Also ich meine, Fleetwood Mac sagt mir jetzt auch was. Und mag ich auch.
Du kennst auch die, also das sind auch so Sachen, da kennt man die Hits. Also wenn ich zu sagen, Tom Petty und The Heartbreakers, ja, keine Ahnung. Wenn du die Songs, die Top-Hits von denen hörst,
klar,
sagst du, ach, der ist es.
Ja,
so,
ja.
Es ist irgendwie total, total easy.
Ja.
Und das, was natürlich super schön in diesem Film rüberkommt, die 70er sind vorbei und dann kommen die 80er und dann kommt so die Computer. Ja, so dann kommen so das Digitale, dann zeigen sie so alte Retro-Aufnahmen von so dicken Männern, die irgendwie die CD vorstellen und so. Und Neil Young regt sich irgendwie auf und so. Und dann hast du auf einmal so dieses diese zweite Mitschwingen von diesem ganzen Thema, so digital gleich böse, Fragezeichen.
Ja.
Also so dieses ganze, gibt es so schöne Zitate, irgendwie die Chefin von dem Studio sagt dann, Sound City is where real men come to make a record. So, weißt du? Und irgendwie so der, irgend so ein Typ von so einer, ich glaube von REO Speedwagon, nach irgend so einer Assi-Band irgendwie, sagt dann irgendwie, dass er mit so einem jungen Musiker gesprochen hat und der gesagt, ja, du musst heutzutage gar nicht mehr üben, ja, spielst es einfach ein und dann kannst du es dir irgendwie bei Pro Tools zurechtdrücken und dann passt es schon.
Ja.
So, also so diese komplette
Das ist ja auch nicht falsch.
Ist auch nicht falsch. Also es ist halt genau so.
Ja. Ne?
Und was immer schön ist, Trent Reznor hat auch eine Platte da aufgenommen, mein Liebling irgendwie, und der hat dann der wird dann quasi immer reingeschnitten als Interview, wenn sie quasi gerade zu stark auf diesem ganzen Digitalen abhaten. Ja, ja, dann okay. Kommt dann so quasi Trent Reznor.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Kauft er dann auf und hält so die Flagge wieder ein bisschen hoch und sagt, hey, ich bin richtiger Musiker, aber digital ist mein Ding?
Weil, ja.
Was ich auch sehr interessant fand, in seinem IMA hat ja Trent Reznor gesagt, dass er per se nichts gegen elektronische Musik hat, auch nicht gegen den Umstand, dass viele elektronische Künstler nicht wirklich über musikalisches Wissen verfügen, sondern durch Pro Tools schon die Möglichkeit, solange es halt gut klingt, also für ihn stand eher die Stimmung im Vordergrund.
Ja.
Das ist auch das, was ich unterschreibe.
Absolut. Also worum es ihm halt dann auch immer wieder geht, ist halt so, diese neuen Technologien sind Musikinstrumente,
ja,
und die sind Werkzeuge, mit und denen du arbeiten kannst, musst, sollst, willst, wie auch immer. Aber sie sollten keine, und das ist so, was er sagt, sie sollten quasi keine Krücken sein. Also sie sollten nicht, und das ist ja das, was sie, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch die Grundessenz, was sie am meisten kritisieren, was auch Dave Grohl kritisiert, ist so, nicht, dass Leute digital aufnehmen,
ja,
sondern dass quasi Leute, die eigentlich keine Ahnung haben,
ja,
die Möglichkeit haben, also dass du quasi talentfreie Leute nehmen kannst und die sind dann, die dann quasi zu, das Bild erstellen, also dieses Image kreierst, dass die gut sind.
Ja.
Weißt du?
Aber ganz ehrlich, du hast auf, wenn du Talent hast,
ja,
dann machst du einfach keine schlechte Musik. Also du kannst nicht einfach sagen, dass alle Leute, die das machen,
ja,
talentfrei sind. Nur ja, weil sie, es gibt super Künstler, also mittlerweile, die es sich halt draufgetan haben, einfach weil sie die Möglichkeit hatten, bei null anzufangen,
ja,
und trotzdem was Hörbares daraus zu zimmern.
Ja.
Und mit der Zeit hat sich das entwickelt.
Ja.
Also, gutes Beispiel, nee, eigentlich nicht so ein gutes Beispiel, ist, na, so halb Kanye vielleicht.
Mhm.
Er hat zwar eine Gesangsausbildung, eine professionelle, und wusste auch seinen Musikscheiß, aber wenn du dir so die ersten Beats von ihm anhörst, die sind schon cool.
Mhm.
Also man merkt, dass er Talent hat.
Mhm.
Aber Arrangement und so fehlt teilweise schon,
ja,
extrem.
Ja.
Und dann hört ihr das letzte Album an. Da hat er natürlich mit vielen Leuten kollaboriert, aber
ja,
er hat schon was dazugelernt. Also ja, das heißt ja nicht, dass du immer auf diesem Stand bleibst.
Nee.
Und auf der anderen Seite, jeder dachte sich mal, wenn er irgendwo was gesehen hat oder wenn er gesehen hat, wie Leute Musik spielen, gerade früher, als es diese ganze Pro Tool-Sache noch nicht gab, es wäre cool, wenn ich einen Song, den ich im Kopf habe, irgendwie manifestieren könnte. Selbst wenn es nur in der Light-Version ist, einfach um diese Idee irgendwie umzusetzen, selbst ohne Ahnung.
Mm.
Für mich ist es eher so ein Geschenk im, ja, Grunde genommen an die Leute,
ja,
dass sie jetzt das umsetzen können, wenn ohne, weil das ist halt so ein elitäres Rumgewichse. Mein Total. Gott, es gibt immer, Beethoven hätte Dave Grohl auch ausgelacht und gesagt, was bist du eigentlich für eine Wurst?
Das ist das, was ich mir auch gedacht habe, weil auch der Rage Against the Machine Drummer,
ja,
spricht dann so davon, so, ja, du check ab, was die Leute gehört haben, die du gern hörst. Und hör dir dann das an, was die Leute gern gehört haben, die also
genau,
immer zurück quasi. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, dass irgendwie so was quasi essentiell ist bei dem ganzen Kram. Und das ist mir so bewusst geworden, so, ja klar, ihr redet jetzt quasi nur von Recording, ja. Irgendwie so vor 100 Jahren gab es Recording nicht. So,
ja.
Da hast du einfach, haben sie einfach ihre mussten sie ihren Scheiß auf Papier malen, damit du das quasi reproduzieren kannst und anderen Leuten gibst. Und wahrscheinlich haben sie damals gesagt, wer das nicht kann, der hat auch keine Ahnung von Musik.
Richtig.
So, genau. Weißt du?
Aber es geht halt immer, je weiter die Möglichkeiten fort. Ich meine, es ist ja auch so, du hast krasse Möglichkeiten mit Pro Tools. Es gibt, wie gesagt, diese Leute, die haben keine Ahnung von Musik, aber die haben so ein Gespür für die Musik und die machen dann direkt Sachen, die vielen Leuten zusagen. Und dann kommst du dir als, ich kann es schon verstehen, dass Dave Grohl so ein bisschen, ich habe mein ganzes Leben lang, der spielt ja irgendwie Drums und der ist Sänger und der spielt Gitarre und ich glaube, er spielt sogar ein bisschen Bass.
Wahrscheinlich, ja.
Und natürlich kriegt er dann Hass, wenn er sieht, dass sowas jetzt möglich ist und er sich das noch alles mühsam erarbeiten musste. Aber letzten Endes läuft es so auf dasselbe Ziel hinaus. Also im Grunde genommen wollen ja alle Konsumenten von Musik nur was hören, was ihnen Freude macht. Und woher das jetzt kommt, ist doch eigentlich egal.
Eigentlich schon, ja. Ich glaube, was so die Punkte sind, wo ich halt auch unterschreibe, ist so, also klar, die Frage ist, wie definierst du gute Musik? Geschmacksfrage. So. Dann geht es wahrscheinlich eher um handwerklich gut gemachte Musik. Und da geht es ja immer meiner Meinung nach so, das ist halt so, du musst halt handwerklich was können und du musst kreativ sein.
Ja.
So, und was du jetzt handwerklich gut kannst, ob du quasi gut irgendwie MIDI-Punkte hin und her schieben kannst oder irgendwie an irgendwelchen Synthesizern so lange drehen kannst, bis du den Sound hast, den du haben willst und noch kreativ, also wenn du nur eins von beiden hast, wird es einfach schwierig.
Ich meine, im Grunde genommen ist es ja mit The Edge dasselbe.
Ja.
The Edge verlässt sich quasi komplett auf dieses riesige Monstrum von Mixing Board, wo er einfach die Gitarrensounds komplett mit umkrempeln kann und spielt dann irgendwie E, A, G 300 Mal hintereinander.
Genau.
Und es klingt einfach cool auf mal. Also ich höre die jetzt nicht die neuen U2, aber früher hat sich das ja auch schon so angekündigt, vielleicht nicht so exzessiv, aber es war ein cooler Sound.
Ja.
Und das gab es einfach davor noch nicht.
Ja, ja.
Und es war auch zu einer Zeit, als Pro Tools zum Beispiel noch nicht gab. Und niemand würde jetzt anzweifeln, dass er kein guter Musiker ist.
Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und es ist halt, ich glaube, was sie auch noch so ein bisschen irgendwie, also wo ich dann auch dabei bin, und das kommt ja auch wieder, die malen natürlich auch so ein Horrorszenario, ja, von diesem pickligen Vorstadt-Kid, der so zu Hause am Laptop sitzt und dann da quasi irgendwie Orchester arrangiert, so ungefähr, ja.
Skrillex.
Quasi. Skrillex haben sie auch gezeigt. Also, das ist, glaube ich, so der Todfeind von allen.
Der Nemesis.
Wobei der ist ja nicht anzufeinden. Der hat ja mit einer Band angefangen und der spielt jetzt alle Instrumente. Der hat sich jetzt halt nur darauf
versteift. Und es gibt ja relativ viele, es gibt so, du musst mal gucken, es gibt von seinen Hits, gibt so Akustiknummern, wo Leute quasi mit Gitarre oder was auch immer
von
Skrillex die Songs nachspielen. Und da merkst du halt, dass wir die Melodien und der ganze Kram, das ist alles super gut. Sonst würd's dich quasi nicht packen. Ja?
Ja.
Aber es ist so dieses, worauf sie, glaube ich, viel hinaus wollen, ist so dieses, eine Band, ja, also dieses so mit anderen Menschen gleichzeitig diesen Moment fühlen, jetzt zusammen gerade was zu kreieren. So, das ist, glaube ich, das, wo sie, also sie wollen, glaube ich, also das, was, glaube ich, interpretiere ich so, was, glaube ich, Dave Grohl rauszeichnen will, ist nicht analog ist geil und digital ist scheiße, sondern so bei Musik geht es halt auch mehr, geht es um mehr als um Noten.
Ja.
Und um dass es gut klingt. Und es geht auch darum, dass quasi Leute zusammen in einem Moment irgendwie was erschaffen, was irgendwie berührt. So, um es mal jetzt ganz philosophisch und weichgespült auszudrücken.
Es sei denn, du bist Park.
Ja, du kannst ja vielleicht, also man kann ja auch, ja. Ja, kann ich jetzt nicht so sagen, ja.
Aber ganz ehrlich, die Komponisten von früher, die haben auch nicht, oder die haben vielleicht schon mit anderen Leuten zusammengearbeitet, aber nicht immer.
Ja, klar, die haben allein gearbeitet, aber da ist ja auch so dann die, klar, da haben sie ihr Genius quasi im Songwriting rausgeholt, aber dann die Performance war ja dann quasi nicht mehr allein, logischerweise. Aber da hast du ein Orchester und da musst du ja noch viel mehr auf alle anderen achten. Da hast du, glaube ich, diesen Vibe von Zusammenspielen noch ganz extrem. Ja,
das kann auch sein, ja.
Und zudem gibt es dann einfach auch, das was auch dazu passt, es gibt ja auch so diesen krassen Nostalgie-Hype. So, also jeder will ja irgendwie auch, also so viel digital wird zwar benutzt, aber alle tun so, als wenn sie nicht digital benutzen.
Ja, ja.
Also Vinyl ist irgendwie der heiße Scheiß. Und das wurde alles an irgendwelchen Pro Tools-Dingern aufgenommen und wurde dann quasi auf Vinyl gepresst. Das hat ja nichts mehr zu tun, dass da irgendjemand, also dieses Studio, die nehmen ja auch auf Band auf. Und das ist ja auch so eine spezielle Herausforderung, weil du ja, du spielst halt vor allem, wenn du auch als Band dann, wenn du es quasi live einspielst, dann muss es halt auch sitzen. Passen.
Genau.
So, ja? Und wenn es halt mal, dann geht es auch darum, vielleicht auch die eine oder andere Imperfektion einfach auch zuzulassen, weil es einfach auch gerade nicht anders geht oder passt oder wie auch immer so, ja. Und was ich witzig fand, war, das hat auch der Rage Against the Machine Schlagzeuger erwähnt, die haben da irgendwie aufgenommen und haben alles live eingespielt, also sie haben quasi zusammen als Band aufgenommen,
ja,
in einem Raum und haben ein paar Freunde eingeladen und haben die Hälfte des Albums ungefähr in einer Nacht quasi eingespielt. Also krass. So wirklich so mit irgendwie Leuten, die im Raum sitzen und mit ihnen chillen irgendwie und sie machen quasi ein Konzert und nehmen die Platte dabei auf. Das ist schon ein bisschen schön.
Das ist schon ein bisschen geil, auf jeden Fall. Und das ist auch ein super Album. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich dabei gewesen wäre, wie sie das...
Das ist der Killer, oder?
Das wäre schon ziemlich cool gewesen. Aber es ändert halt nichts an dem Umstand, dass das nichts damit zu tun hat, ob mich das jetzt berührt. Ja. Weil ich hätte das jetzt nicht gewusst.
Ja.
Ich hätte gedacht, das wäre ziemlich konventionell aufgenommen worden. Ja. Ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, dass es mit dieser Technik aufgenommen wurde.
Ja.
Und das klingt ja auch sehr, sehr kohärent. Es ist ja immer straight eigentlich die ganze Zeit.
Ja.
Das ist eine schöne Hintergrundinformation. Und das ist natürlich auch für Leute, die in der Materie sind und das selbst tun, ist es natürlich so eine Wohltat, sowas zu sehen. Aber ich denke, das interessiert die meisten Leute nicht. Also
nee.
Die Hintergrundinformationen sind halt auch...
Beziehungsweise das Album wird nicht besser dadurch. Ich würde
mir die Dokumentation jetzt auf jeden Fall ansehen wollen, das werde ich auch noch tun. Aber ja, das ist halt nur eine Spielerei. Im Grunde genommen ist es so, wie die Oldschool-Verfechter heute versuchen, dem Hip-Hop von 93 nachzurennen und sagen, das war Pinnacle auf von allem, was wir jemals gemacht haben in dieser Richtung.
Ja, der Hip-Hop ist ja das beste Beispiel dafür und der geht ja in dieser Doku komplett unter. Also der ist ja einfach nicht repräsentiert. Präsent, nicht präsent.
Oder repräsentiert.
Repräsentiert. Und das ist ja quasi die Musikrichtung, wo es darum ging, dass man einfach irgendwie Scheiß von anderen Leuten irgendwie nimmt und den irgendwie neu macht. Und kaum kam die Digitalität ins Rollen, ist es ja auch explodiert, weil es dann auf einmal auch wirklich einfacher ging. Ja?
Aber das hat auch, ich finde das eigentlich cool, dass halt auch die Möglichkeit geboten wurde für Leute, auch durch Pro Tools und so, dass du dich wirklich alleine hinsetzen kannst und dass du konzentriert für dich, ohne dass dir vier Leute im Nacken hängen, die alle auch noch ihre Ideen einbringen wollen, erstmal sagen kannst, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe, gebe keinen Fick, setz mich einfach da dran, prügel das ein, mach was immer ich will und daraus kann ich dann für mich so ein bisschen aufsteigen.
Ja.
Oder dazulernen und mich dann vielleicht auch später, wenn ich weiß, wie mein Workflow ist und wie das mit anderen Leuten zusammenpasst, dann mit anderen Leuten zusammensetzen kann,
ja,
um was zu machen.
Auf jeden Fall.
Also ich denke, das eine hindert das andere nicht. Also Leute, die mit anderen Leuten zusammenspielen wollen, werden jetzt nicht sagen, nur weil sie irgendwann mal oder weil sie alleine anfangen, das ist jetzt obsolet. Und das
absolut.
Die werden und auf jeden Fall dazu streben, das dann irgendwann zu machen.
So sehe ich auch diese Dokumentation. Also so dieses... Und auch so, also die Dokumentation stellvertretend für diese Nostalgie. Also die Dokumentation unbedingt anschauen, die ist super schön. So kann man, es ist einfach echt eine schöne Doku. Es macht Spaß, es ist lustig, es ist irgendwie auch ein bisschen herzzerreißend und es ist irgendwie, es ist cool, wenn man auf Mucke steht und auf mit Gitarrenmucke was klarkommt und irgendwie so auch sich mit so alten Säcken auch mal kurz sich angucken kann. So.
Ganz kurz, was mich noch interessiert hat, Dave Grohl jetzt quasi das Patent auf dieses Soundboard und Leute, die er nicht cool findet, werden niemals mit dieser Technik aufnehmen können?
Theoretisch ja. Es war witzig, weil es gibt diese Szene, wo er quasi wo es darum ging, das Soundboard wird verkauft, also steht so offen. Und dann hatte er halt gesagt, so naja, er ist davon ausgegangen, dass es jetzt in die Rock Hall of Fame geht. So, das ist einfach mal so, dass das Ding, wie die da haben wollen. Und dann hat er einfach erfahren, dass es nicht so ist, dass sich einfach keiner dafür interessiert. Weil es einfach auch eine Tape-Recording ist, weil es mega anstrengend ist, weil es einfach nicht rentabel ist für die meisten Leute.
Ja.
Und dann hat er gesagt, okay, er wird sich das jetzt, will es halt haben, hat er quasi auch diesen Raum nachgebaut irgendwie bei sich und dann hat er gesagt, ja, sie haben, also das Zitat ist, sie haben sich wahrscheinlich gedacht, dass ich das jetzt irgendwie so in Papier einpacke und das in die Ecke stelle so, aber ich werde es aufbauen und ich werde es benutzen und zwar viel. So, ja, weißt du, so, ich werde viel aufnehmen und das ist ja auch irgendwie...
Hey, wenn du darauf dein erstes fucking Mega-Album aufgenommen hast.
Ja, es ist...
Und Bleach hat ja damals noch fast keiner gekannt und dann mit Nevermind ging es ja erst richtig los.
Ja, ja.
Dann würde ich das Ding auch haben wollen. Ich hätte auch gedacht, dass mehr Leute dahinter stehen, weil ich wollte gerade so ein bisschen jetzt schon Dave Grohl haten.
Dafür, nee, ich glaube, den, ganz Nagel ehrlich, heißt. Den darf man nicht haten dafür, weil also zudem gibt es einen... Also wie man in die Doku kommt, ist mega smart, so wie man es machen muss, Webseite soundcity.com, soundcitymovie.com, gib mir per PayPal irgendwie $10 oder $12 oder so und du kannst es dir für immer in 1080p, 720p, iPad-Version, Handy-Version runterladen und hab Spaß damit. So, also so einfach so, hier ist es ohne DRM, ohne Gefick, ohne irgendwie, das kommt erst nächstes Jahr als DVD raus oder Scheiß. Also hier ist es, viel Spaß damit. So, und das fand ich eigentlich eine coole Aktion. So, und das ist dann auch nicht schwer, sowas zu klicken und sowas gut zu finden halt, ne?
Ja.
Er geht jetzt auch wohl mit dieser, also sein Plan ist wohl auch jetzt mit diesen alten Musikern quasi auf Tour zu gehen. Also zumindest ein Konzert zu spielen und dann quasi auch zum Teil.
Das hat er mit McCartney schon vorweggenommen, so ein bisschen.
Ja, genau. McCartney ist auch so das Ding, der einzige, der nicht reinpasst, weil der hat ja tatsächlich nie aufgenommen.
Okay.
Das ist einfach nur so ein Dave Grohl wollte halt mal mit Paul McCartney aufnehmen. Und also so dieses ganze Zeug, dieses, wenn man es zusehen will, wie solche Leute irgendwie aufnehmen, wie die arbeiten und wie Producer, Produzenten arbeiten. Da ist ja auch Butch Vig dabei, der auch die Nevermind produziert hat irgendwie. Und das ist schon ein cooler Porn. So. Also es ist irgendwie the shit.
Also apropos Porn, wenn dir das zusagt, es gibt auf YouTube gibt es eine Dokumentation darüber, wie Nevermind aufgenommen wurde. So 30 schön. Minuten. Und dann kommt auch dieser Produzent, wie heißt der nochmal?
Butch Vig.
Nochmal.
Der mit der schwarzen Brille und den langen Haaren.
Genau, ne? Kommt nochmal zu Wort und führt so durch den ganzen Albenprozess und vor allem wie Something in the Way aufgenommen wurde,
was
so diese Ausnahme
zeigen sie auch kurz, glaub.
Track ist, wo einfach nur auf diesem kleinen Kassettenrekorder aufgenommen wurde, weil es anders nicht ging oder immer zu hart
war. Ja, das Ding war das, dass das quasi, sie haben mehrmals gestartet und das erzählt auch eine Story und dann hat er quasi fürs Intro quasi einfach ihn nur, er saß so einfach in der Ecke, so wie man sich halt auch vorstellt, irgendwie, wie es auch klingt so. Das ist halt genau das. Es klingt halt genauso, als würde Kurt Cobain traurig in der Ecke sitzen und schlägt die Gitarre fast nicht an so und zupft nur so ein bisschen so irgendwie und singt und seufzt es so rein und dann kommt es ja so langsam hoch, dann kommen ja die anderen noch dazu und so. Extrem schön. Boah, dann können wir Something in a Way in die Spotify-Playlist reinhauen.
Voll, endlich.
Oh, Gott sei Dank.
Und wenn ich gleich die gesamte Nevermind reinhauen in die Spotify-Playlist?
Das ist eine fette Platte, oder?
Ja, auf jeden
Fall. Oh, ist eine schöne Platte. Magst du die Nevermind, Magnus? Du bist fast nicht
zurückgekommen, bist du mir ja, schon. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist nicht mein Thema.
Ja.
Und ich habe die Doku leider auch nicht
gesehen. Aber du bist auch Schlagzeuger.
Ich war Schlagzeuger. Ja.
Willst du dann nicht mal mit Dave Grohl in Sound City aufnehmen?
Ich habe Dave Grohl schon getroffen, genauso wie Johannes. Aber wir waren wie kleine Mädchen, ehrlich gesagt. Wir haben uns, glaube ich, selbst noch nicht mal getraut, ein Foto zu machen, das muss jemand anders machen. Oder hast du ihn gefragt? Ich weiß nicht mehr.
Nee, jemand musste vorgehen. Also es war ein Mädel dabei, die wollte unbedingt auch eins haben und ist dann halt ihn zuerst gefragt.
Ja, und ich habe mich geärgert, dass sie das Foto gemacht hat, weil es total verschwommen.
Ist ein bisschen schief gelaufen.
Oh Mann. Ja, aber wir haben Dave Grohl getroffen.
Ich bin dein Zeuge.
Hip hip hooray und geiler Typ, aber konnten ihn nichts fragen und auch nichts sagen.
Ja, klar.
Ja. Nee, wie ich die Nevermind finde.
Ja. Bist du eine Nirvana-Fan gewesen?
Nein, das ist auch. Ich bin. Nee, das war nicht mein.
Nee, da spricht nichts gegen. Aber für mich war das halt so, als ich so die Nevermind irgendwie mit 12 dann oder so gekauft habe und dann irgendwie 2 Jahre am Stück gehört habe. Das ist schon ein geiles Album. Und ich habe letztens irgendwie, es gab nochmal diese 25-Year Remastered. Hat auch nochmal mega fett und dann sind dann irgendwie noch so B-Seiten von anderen Sessions drauf, die sie in anderen Studios gemacht haben.
Kennst du das Phänomen, wenn etwas so groß ist und so viele Leute es so geil finden, dass du es irgendwie selbst nicht mehr, dich nicht rantraust? Oder wenn du irgendwie so eine Serie, die schon vor Jahren kam, die alle geguckt haben und alle geil finden, du kannst jetzt nicht ankommen und dir dann einfach, es ist zu spät einfach, verstehst du,
was
ich
meine? Okay. Du kommst dir manchmal vor bei Nirvana.
Verstehe ich. So, aber bei Nirvana ist es tatsächlich so gewesen, dass ich Nirvana wirklich erst lieben gelernt habe vor vielleicht, was haben wir jetzt, 2013, vor 10 Jahren vielleicht? Also tatsächlich, ich habe das erst auch so nach meiner, so als ich mein Abi gemacht habe, so, da war ja, also das war das ja auch schon mir 10 Jahre her, so, weißt du? Da habe ich erst angefangen, das zu hören und habe auch immer wieder, so alle 2-3 Jahre, kommt es mal wieder und gerade die Nevermind ist was, also damals habe ich angefangen mit der In Utero. Und die anderen habe ich eigentlich relativ hart, also man kennt sie halt. So. Also das wird dir auch so gehen. Wenn du sie hörst, dann wirst du einfach mal jeden fucking Track auf dieser Platte kennen, weil, weil die einfach so fest da sind irgendwie. Und die Nevermind habe ich tatsächlich erst so, also so, wo es mal nicht nochmal den Kopf so, boah, ist ein Felsplan, war vielleicht vor 3-4 Jahren tatsächlich. Also erst dann habe ich sie nochmal gehört. Und das machst du einfach deine Spotify-Trackings aus. ja, und machst, dass es quasi keiner mehr mitbekommt, guckst dich allein zu Hause hin und hörst es dir an und dann findest du es cool.
Auf jeden Fall.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, das ist, aber das stimmt wirklich. Also selbst wenn du in diesem Nostalgietrip nicht mit drin bist, das Album klingt so fett und ist so gut arrangiert und jeder Song hat so irgendwie seinen Platz und alles passt auch perfekt zusammen. Mhm. Also der Einstieg ist halt direkt Smells Like Teen Spirit. Das vielleicht denken, ja, okay. Aber wie es dann weitergeht, also wie so durch das Album geführt wird, ist ziemlich einzigartig. Und ich glaube, Something in the Way ist auch der letzte Track.
Das glaube ich nicht. Oder? Schattenredaktion, das ist dann der Einsatz. Zu spät. Das ist die Latenz, weißt du? Das muss so ein bisschen mehr flowen. Und wenn wir jetzt alle darauf warten, dass die Schattenredaktion sagt, ich gucke mal kurz im iTunes nach, aber ich glaube, es ist nicht der letzte Track.
Ich bin ziemlich sicher. Ich habe das Album relativ oft gehört.
Ach, du schon wieder.
Ah. Nee, On a Plane ist
natürlich,
der letzte Track.
Natürlich ist es der letzte Track.
Nee,
es ist der letzte Track.
Wie Johannes es schafft, einfach. Hast du nicht mal gesagt, man muss einfach Sachen so lange behaupten,
ja, dass die anderen... Ja, auf jeden Fall. Das kann Johannes so gut wie kaum. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses scheiß Album gehört habe. Natürlich Something in the Way, der letzte Track.
On a Plane, wie kommst du denn da drauf? Something in the Way ist der letzte Track.
Das ist der vorletzte.
Ja, stimmt. Darf ich noch eine kleine Kleinigkeit placken und dann kommen wir schon zum Wrap-up, würde ich sagen.
Wrap-up.
Eine Kleinigkeit geplackt und zwar heute, nee, gestern. Trent Reznor, Nine Inch Nails. Sind ja, haben sich ja getrennt, haben sie ja aufgehört.
Gestern?
Nee, vor 2 Jahren, ja, 3 Jahren.
Ja.
Haben zwei, also das ist, naja. Und dann haben sie eine Wave-Goodbye-Tour gemacht.
Ja.
Und, für das letzte Konzert haben sich mehrere Fans zusammengeschlossen und sind mit HD-Kameras hingegangen und haben dieses Konzert gefilmt und haben daraus quasi so ein kollaboratives, global über vernetztes Projekt gestartet,
ja.
Um quasi eine DVD oder ein Video von der letzten Show zu machen. Heißt After All Is Said and Done und ist gestern veröffentlicht worden.
Okay.
Free to download. 3,5 Stunden, dieses komplett letzte Konzert, 27 Tracks, Full HD, ich glaube 7 Kameras, super geile Sound, also gute Soundqualität.
Wie haben sie den Sound gemacht? Haben sie irgendwas?
Haben sie wahrscheinlich bekommen, gehe ich davon aus.
Okay.
Ist cool. Kann man auch wieder Torrent runterladen und so von denen. Also es ist irgendwie auch relativ easy, das dran anzukommen und so.
Ja.
Und ich habe es mir noch nicht komplett angehört, ich habe mir nur ein paar Songs, bei YouTube gibt es ja auch komplett logischerweise und das ist ganz cool. Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, dass sie diese riesen Aufhebens gemacht haben, um dann jetzt quasi ein halbes Jahr bevor sie, oder ein Vierteljahr bevor sie quasi das veröffentlicht haben, rauszufinden, dass Nine schnell sagen, ach, wir gehen jetzt übrigens doch wieder auf Tour.
Aber das ist schon ganz cool, weil
super schön halt.
Ist auf jeden Fall so ein Ära-Ende. Mhm. Also ich denke, dass die Nine Inch Nails jetzt zurückkommen werden, gerade dadurch, was Reznor so in den letzten Jahren gemacht hat. Das war schon ziemlich ausgefallen, ja. Nicht mehr so klingen, wie er, also nee. Ich klinge ja sowieso auf keinem Album gleich.
Der muss ja auch nicht mehr so klingen, wie er will, ne?
Ja, ja, klar.
Also wie er muss, also ja, das ja. Ist ja irgendwie von daher gesehen. Und die Nine Inch Nails. Okay, dann kommen wir doch jetzt mal zu unserer Lieblingskategorie.
Was hast du denn gerade?
Magnus.
Wow, wieso fängst du mit mir an? Weil das ist echt der Schwerste.
Ach, du hast
ich bin echt...
so bereit gewesen, hast du gesagt.
Nicht nur ich hab auch in der letzten Zeit nicht viel Musik gehört. Ich will aber Musik hören. Ich habe mir auch ganz viel in meine Spotify Queue reingepackt, aber ich habe es noch nicht geschafft, die anzuhören.
Okay.
Was auf jeden Fall dabei ist, was ich heute erfahren habe, ist, dass... A$AP Rocky wohl ein neues Album hat, ja.
Ja, also ein Mixtape wird es wahrscheinlich sein.
Ja,
das Album ist ja jetzt gerade erst erschienen.
Ich werde es mir reinfahren, auf jeden Fall.
Ja.
Und weil wir das Thema gerade hatten, werde ich mir auch das Album von Lil Wayne anhören. Einfach nur, um auf dem neuesten Stand zu sein.
Kannst du auch das Album von Limp Bizkit anhören? Das ist so gleich das Beste aus zwei Welten.
Das neue Album, meinst du? Haben die ein neues Album?
Ja, das kommt jetzt. Also es ist jetzt bloß die Single, die Vorab-Single quasi. Mit einem ganz hässlichen Cover, das wohl Wes Bolland auch gemalt hat, aber es sieht einfach scheiße aus.
Ja, muss mal gucken. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen was in der Pipeline und ansonsten habe ich leider nichts Neues. Immer auf jeden Fall A$AP Rocky noch.
Mhm.
Die
Song bleibt A$AP. Auch ganz gut kleben, muss man echt sagen.
Da häng ich. Ich finde auch den Track mit Skrillex da drauf ziemlich fett, muss ich sagen.
Ich finde den ziemlich. Also ich kann mir diese hohen Synthes einfach nicht anhören. Also sobald der anfängt, diesem denkst du, oh nee. Alter, ich schmeiß den immer raus, wenn ich ihn mir in die Playlist haue.
Echt, ich finde gerade, es ist ein Banger.
Den hauen wir auf jeden Fall in die Playlist rein, Magnus. Der muss ganz weit vorne dabei sein.
Ja. Dann würde ich noch einen anderen Opener als Gegenprogramm in die Playlist. Ja, der Opener, den
Achso, du meinst den.
Long Live? Nee, Quatsch. Nee.
Purple. Nee. Mm-mm. Swag ist das andere.
Nee, Long Live ASAP heißt
ist der. Heißt der? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, wie gesagt, so sieht es bei mir gerade im Moment musikalisch aus. Ansonsten Young Wonder ist eine geile Band, aber ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Mal, ne? Deswegen, wie gesagt, seitdem ist nicht mehr so viel passiert bei mir.
Ja.
Handover to Fabio oder Jonas?
Nee, machen wir lieber mich zuerst, weil wenn Fabio wieder Nazi-Bands pluggt, dann kann man das gut wegschneiden.
Apropos Nazi-Bands, wolltest du nicht noch über Freiwild reden?
Na, das ist ein neuer Podcast, Leute.
Nee, also das Freiwild-Thema ist, also das, nee, nur nicht.
Okay.
Also mir geht es eigentlich um andere Themen, aber das können wir mal anders mal machen.
Mhm.
Wir können ja mal so eine musikphilosophische Runde starten.
Was wir uns auf dem normalen Podcast nicht zu sagen wagen und dann wird Johannes einfach 3 Stunden lang über Freiwild abhaten und dann über Israel. Und dann schauen wir einfach, wie vielen Leuten das auffällt.
Ja, das ist eigentlich ganz klug, weil dann kriegen wir sowohl die Freiwild-Hater
ja.
als auch die Pro-Israel-Leute. Mhm. Dann müssen wir nur noch entweder müssen wir quasi sagen, dass wir, da müssen wir noch Frauen diskreditieren, dass
können wir Auto fahren können und so. Können wir Schwarze für 1024 einladen?
Das, ja, gerne. Dann können wir mit ihr über die Kerbe reden, die der Penis hat. Oh ja. das ist ein bisschen ich höre gerade, auch wie Magnus, kaum was Neues. Ich höre vor allem Gebolz gerade. Ich weiß nicht warum, aber ich kann jetzt nicht mit sphärischen, hochkünstlerischen, wobei es die eine Platte ist sehr hochkünstlerisch, aber
Auf eine andere Weise.
Das erste ist das wenigst empfehlensreichste eigentlich. The Tony Dancer Tap Dance Extravaganza.
Nach Tony Dancer von Wer ist hier der Boss?
Jawohl. Und das ist eine Band, die haben jetzt ihr 4. Album, das heißt, glaube ich, Dancer for the Alpha, the Omega.
Ja.
Und es ist so Deathcore, Mathcore Gebolz.
Ja.
Also es ist wirklich relativ stupide. Ja. Ich habe aufgeschrieben, relativ simpler, brutalo Kopfnick-Metal mit allen Klischees.
Okay.
Ja. Also so direkt im ersten Track irgendwie
Gang Vocals?
Nee. Und dann irgendwie Breakdown und dann so im Hintergrund während dem Breakdown so ein Sample von der Frau, die gerade vor Schmerzen schreit. So. Also einfach so echt so voll drauf, ja.
Okay.
Und auch so ein Track irgendwie, ich glaube, er heißt Frontline oder irgendwie Hold the Line, ja. Wo der Sänger vorher kurz so, lass uns kurz eine Minute Zeit nehmen, um an unsere Brüder an der Front zu denken. So. Und dann so Samples von Obama, wie er irgendwie sagt, so, bring our troops home und so Kram, ja. Aber es ist tatsächlich, also es ist, wenn man auf solche Mucke steht, gerade auf so Geballer, fällt es mir immer relativ schwer, also ich mag sowas eigentlich,
ja.
Aber mir fällt es immer relativ schwer, dann wirklich Künstler zu finden. Also wenn ich dann so die Klassiker aus dieser ganzen Deathcore, Hard Metalcore Scheiße irgendwie anhöre, dann vieles davon sagt mir nicht zu.
Ja.
Und die Platte hat tatsächlich einfach so klack gemacht und die ersten paar Tracks, die funktionieren einfach richtig gut. Das ist halt wirklich, also man muss sich jetzt da nichts erwarten, aber es geht ab. Zweite Empfehlung ist was auch relativ stupide ist und eigentlich auch mega untrue, Amen. Kennt ihr Amen?
Die kenne ich noch.
Diese Punk-Metal, Punk-New-Metal Bastarde.
Okay. Die waren ja so weder Fisch noch Fleisch.
Ja, die sind halt einfach so, das ist also ganz, ganz schwierige Ding. Ihr Frontman, also ist so ist quasi eine, ich sag jetzt mal, Metal-Band, also das, was New Metal ist zu Metal und Rap, um es mal so ganz klischeehaft zu sagen, mhm. ist quasi, sind was die zu Metal und Punk. Also sie machen quasi Metal. Mhm. Ja,
das ist aber irgendwie cool, dass so eine Band allein den Antipol in sich vereint mit einer Musikrichtung.
Also das ist, glaube ich, auch die einzige, die es versucht haben, glaube ich. Und okay. Die Platte, die ich meine, ist We Have Come For Your Parents, wo du als Cover schon irgendwie so 5 Kinder hast, die als Priester verkleidet sind, die aber so Äxte in der Hand haben. Also so ganz, ganz...
Kinder des Zorns mäßig?
Ja, so ein bisschen freaky und so Tracks wie Fuck Your Bible und so. Also so wirklich ganz, 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 ganz stupide.
Geil.
Der Frontman heißt Casey Chaos. Ja. Das ist auch der Einzige, der eben in der Band geblieben ist. Alle anderen sind irgendwie gegangen. Der ist irgendwie 40, hat immer noch so eine gestylte Punker-Frisur. So hinten hoch und so vorne runter und so.
Aber das kann man eigentlich, ganz ehrlich, wenn Blink immer eine 82 das machen, ja, mit 50 oder, ja, 80 mittlerweile,
der ist auch,
dann sagt keiner was.
Das Ding ist auch der,
jetzt hat Eamon keine Fans mehr quasi und jetzt ist es lächerlich.
Das kann man auch nicht. Das bringen. Würde mich mal interessieren, ob sie Fans haben, weil ich kenne bis jetzt keinen, der die kennt oder der die mag.
Okay.
Also ich kenne ein paar Leute, die irgendwie schon mal von ihnen gehört haben und die vielleicht auch, sie haben auch so ihre Hit-Singles irgendwie und die kennen auch ein paar Leute irgendwie. Aber so wirklich Leute so sagen, ey, ich bin Eamon-Fan oder so, so von durch und durch sowas. Das habe ich irgendwie noch nie erlebt. Und es gibt auch so eine schöne Szene in der Doku von Ministry, von Fix. Da wird er interviewt und da siehst du ihn halt irgendwie so, das ist halt so ein aufgequollener, dicker Typ mit Lederjacke, der erstmal vor dem Interview irgendwie so eine halbe Flasche pur Wodka irgendwie reinschüttet. Ja. Ja, und dann irgendwie so. Und dann so total verstrahlt, so vor sich hin blubbert. Aber die Platte We Have Come For Your Parents ist wirklich, also sie ist schön, sie ist eingängig und sie hat Hooks und du kannst irgendwie, also ich habe sie, wenn man sie zusammen hört, dann kennt man sie auch irgendwie. Also das ist, habe ich irgendwie gehört durch Zufall und habe es mir dann irgendwie reingefahren. Ich war auch, damals wollte ich die einfach auch finden. Ich war so interessiert und habe die bei eBay dann für einen Euro die Platte gekauft, ja, und habe auch wirklich so innerhalb von einer Woche alle drei Platten für einen Euro durch Zufall gekauft. Mhm. Und hatte auf einmal eine Eamon-Sammlung, ohne dass ich jemals eine Eamon-Sammlung haben wollte. Und habe dann auch so gezwungenermaßen natürlich auch den Scheiß gehört. Und ja, das Eamon. Und mein letzter Tipp, hätte ich fast gesagt, ist etwas, was dann schon wieder mehr Leute kennen, ist The Dillinger Escape Plan. Und zwar die Platte.
Ey, das totale Chaos.
Pass auf, die bringt halt eine neue Platte raus, One of Us is a Killer. Mhm. Und da bolzen sie wieder so richtig Dillinger Escape Plan chaotisch, mathcoreig vor sich hin.
Ja.
Sie hatten aber zwischendrin eine Platte, die hieß Irie Works. Das war quasi die zweite Platte mit ihrem neuen Sänger. Der ist aber auch schon wieder 10 Jahre alt, glaube ich. Mhm. Und da ging, also die was die ja vorher waren, war so eine, wie gesagt, Mathcore-Gebolz-Band. Yeah. Und da haben sie irgendwie einen Knacks bekommen. Und der ist, glaube ich, schon vorher passiert. Sie haben nämlich vorher eine Platte mit Mike Patton aufgenommen auch. Und die ersten zwei Tracks sind so richtig typische Mathcore-Tracks. Und dann wird es so, es kommen dann so ganz fast schon poppige Rock-Metal 80s-Songs.
Ja. Yeah.
Mit ganz viel so Kopfstimme so, ja, also ganz viel so, und dann auch so ganz FX-Twin-artige Strange-Zwischentracks. Mhm. Aber die Platte an sich ist also A, super cool, also es ist eine super schöne Platte. Wer irgendwie so auf mit experimentellerer Musik was anfangen kann, ist, und das noch nicht gehört hat, ist The Shit. Also das, die würde ich auf jeden Fall empfehlen, vor allen anderen Sachen, die Dillinger Escape Plan gemacht haben.
Yeah.
Und die habe ich mir eben, wie gesagt, nochmal angehört und das hat nochmal so ein, die Platte kann ich alle Jahr mal wieder anhören und bin geflasht und kann mitsingen und mitwippen und weil sie einfach auch so catchy Hooks haben und so, weißt du, okay, weil sie einfach nicht so auf dieses abfahren, sondern auch mal sowas einbauen können.
Ja, irgendwie. So ein Moment der Güte.
Ja, ja, total. Okay. So, das war's, was ich zu sagen habe. Tschüss.
Ja, dann so? Bleibt nur ich übrig. Ja.
Sag jetzt nicht Kanye.
Nee, nicht schon wieder. Wir hatten, glaube ich, in jeder Folge bisher, wo ich mitgefeatured war, weil ich immer Kanye höre. Ich höre auch immer noch Kanye, aber ich werde das jetzt nicht weiter spezifizieren. Kollege und Farid Bang. Ja, ich bin leider nicht so gebildet wie die anderen beiden, deswegen muss ich.
Ja, komm, ich nehme mir vor, Lil Wayne zu hören. Also.
Nee, ist einfach lustig in meinen Ohren. Dann höre ich von Coltrane, Giant Steps, von Funkadelic.
Du musst ein bisschen erklären noch, was das ist. Also was ist
ja, okay,
jetzt Coltrane?
Coltrane ist ein Jazzkünstler von vor vielen, vielen Jahren. Und war krasser Typ.
Ja.
Saxophonist, hoffe ich. Ja. Hat ein paar Alben rausgebracht. Bei Jazz ist es natürlich immer so, oder vielleicht geht es nur mir erst so, ich komme erst so rein in diese ganze Musikrichtung. Mhm. Deswegen muss ich so gucken. Oder ich weiß schon, im Grunde genommen, die Motive sind mir schon klar. Aber es gibt dann natürlich Alben, die zünden einfach und ja. andere nicht. Und dieses Giant Steps zündet aber all the way, muss man sagen.
Okay.
Ist auch ein bisschen verspielt, aber nicht so zu dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. Sondern es wird dann immer durchbrochen von so sehr schönen Einlagen einfach, okay. die dann sehr melodiös sind, die dich so ein bisschen wieder in das Geschehen reinbringen. Also das kann man wirklich empfehlen. Und es ist einfach eine gute, für den harschen Winter, den wir im März jetzt noch verleben, es ist eine coole Einlage, wenn man draußen rumläuft.
Also ist es so ein bisschen vergleichbar mit, ich bin Jazz nicht so bewandert, aber den Jazz, den ich höre, ist ja so Miles Davis, Kind of Blue.
Das ist genau dein Ding eigentlich.
So Fahrstuhlmucke eigentlich eher
auf
fast
jeden.
Schon.
Ja. ja, das ist genau dein Ding, denke ich.
Okay, cool.
Dann höre ich Furia, die ersten beiden Alben. Das ist polnischer Black Metal.
Sind es Nazis, der Zufall?
Nein, es sind keine Nazis.
Was? Das ist ja nicht true.
Ich habe bisher einmal Death in June genannt.
Und er hat schon wieder genannt. Oh nein, jetzt sind wir indiziert.
Kannst du ja ausbiepen. Death in Beep. Was höre ich sonst noch so? Also querbeet. Ich habe mir ein bisschen Led Zeppelin wieder eingehört, weil die einfach inspirierend sind für Arrangements und sowas und weil es einfach eine geile Band ist.
Was für eine Platte magst du von Led Zeppelin am liebsten?
Was für eine Platte mag ich? Die Four. Also muss ich ganz langweilig sagen, ich kenne alle Platten von Led Zeppelin und ich habe so eine Reihenfolge auch.
Ja. Yeah.
Aber die Four, auch wenn es das bekannteste Album ist, auch so, das ist einfach am krassesten.
Also okay.
es fängt mit Black Dog an und es hört mit Going to California auf. Mhm. Und dann hast du nur Brecher zwischendrin. Dann gibt es halt irgendwie noch Stairway to Heaven auf der Platte. Aber es passt halt genau rein. Also dass diese vier Tracks sind es, glaube ich, die aufbauen auf ja. dieses zentrale Lied. Oder vielleicht ist es nur zentral, weil es halt das bekannteste ja. ist. Dann kommt das und dann kommen nochmal so zwei richtig schöne Abschlusslieder. Das ist so das perfekte Rockalbum für mich sogar.
Mhm.
Also von allen Sachen, die ich gehört habe.
Cool.
Aber ansonsten so, was die Leute eher nicht so kennen, die Two ist cool, also das zweite einfach von denen. Physical Graffiti, das ist so eine Doppel-LP, mhm. die nach Four erschienen ist. Und ja, eine noch. Mhm. In Through the Outdoor.
Das ist auch jetzt von Led Zeppelin?
Das ist auch von Led Zeppelin. Das mhm. war eine, ich weiß nicht, ob sie vorletzte oder die letzte, nee, die letzte Platte war Coda. Und die vorletzte war es, glaube ich. Da sind auch so. Also, das ist eigentlich eine Band, die immer qualitativ hochwertig war. Und die sich zwar in ihrem Stil irgendwie neu erfinden konnten oder andere Sachen ausgelotet haben, aber sie haben immer so dieses, wenn du es hörst, dann weißt du halt sofort, das ist Led Zeppelin.
Ja. Yeah.
Es gibt Leute, die mögen das nicht, aber ich finde das cool. Also, wenn du so einen roten Faden zumindest drin hast.
Ja, schon.
Kommt halt auch auf die Band an. Ja, und ansonsten halt die alten Sachen. Kanye.
Vielleicht wieder Kanye so ein bisschen West.
Nebenbei immer mal wieder. Bisschen Nas.
Nas?
Ja, Nas. Das Illmatic-Album, das erste. Mobb Deep. Das ist auch so eine, das ist so diese Queensbridge-Ecke.
Mhm.
Da kam halt Nas als größter Vertreter und Mobb Deep kam so in seinem Fahrtwasser, sind aber auch qualitativ super hochwertig.
Das war der mit Black Jesus und so, ne? Hat er sich nicht kreuzigen lassen oder so? Nee, aber der war so ein bisschen Jesus-Fan auf jeden Fall auch so. Ne? Hat auch so hat er
den Nas, Cover, meinst du?
Ist das ein Cover von ihm, wo er auch so ein bisschen.
Ah,
als er ist Jesus auch so ein bisschen in die Reggae-Richtung gegangen. Er hat das so ein Reggae-Album zwischendurch aufgenommen mit so einem anderen Typen.
Witzig. So, haben wir es, oder was?
Das war es.
Magnus.
Ja, ich überlege gerade den Track von Nas, den du meinst. Ich glaube, du meinst diesen mit dem Kinderchor.
Ja.
Yeah. I know I can. Do what I wanna be, what I wanna be. If I work hard at it, I'll be where I wanna be.
Und ich habe irgendwie so ein Bild vor meinem Augen. Das
ist ein Klassikstück im Hintergrund. Shame on me, dass ich nicht weiß, von welchem. Ich glaube, Beethoven ist es.
Ja. Ich weiß es auch nicht. Ganz ehrlich, ich würde es sofort reinrufen und euch beide schelten dafür, dass ihr es nicht wisst.
Ja, ja.
Wenn ich es wüsste, aber ich weiß es nicht.
I can heißt er einfach nur.
I can.
I can.
Okay.
Ja. Bang it in the playlist, yo.
I do it.
Bump that shit all day.
Hammer ist jetzt, oder was?
Ja.
Yes.
Oder wollt ihr noch irgendwas hinzufügen?
Nö.
Nicht?
Ich fand's gut. Wir sind, das ist eine knackige 1,20.
Geil.
Magnus muss gerne nach Hause.
Ja.
Was gibt's denn noch?
Ich muss morgen früh aufstehen. Das gibt's
oh.
noch.
Du bist ja ganz abgefahren, du bist so.
Unter der Woche in Berlin.
Freaky. Das war 10, 2, 4. Heute. Was? Heute mit dem großartigen Magnus. Es tut mir leid, dass du es mir nicht gesagt hast.
Ja, vielen Dank. Ich habe die Ehre.
Du hast die Ehre. Mit dem noch fast genauso großartigen Fabio.
Ja, aber ganz okay. Du
bist genauso großartig. Danke. Mit Roman in der Ecke. Du kannst Tschüss rufen.
Ich winke.
Du winkst.
Er winkt. Ich kann es bezeugen.
Und mit mir, dem viel zu viel redenden und immer allseits beliebten.
Aber du hast uns wunderbar durch diese Dokumentation geführt,
muss schon, ich jetzt, ne?
Nochmal sagen.
Habe ich auch nur zu Hause geübt den ganzen Tag. Das, das ganze Wochenende habe ich mir Testaufnahmen mit mir selbst gemacht.
Nein, das ist noch nicht korrekt.
Ich muss
da fehlt noch etwas Redefluss.
Ich muss nur mal auf der Trent Reznor-Sache noch ein bisschen rumarbeiten. Viel Spaß in eurem Leben. Bis bald.
Ciao. Tschüss.